Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 von Hals über Kopf, dem Podcast zu allen Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wie immer Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Ja, Folge 13. Zum Glück schaffen wir die heute noch. Es ist ja erst 6:30 abends vor dem Osterwochenende. Trotzdem sitzen wir hier ganz brav und nehmen den Podcast auf, denn wir wollen ja rechtzeitig auf Sendung gehen. Und wir sind immer noch im Themenblock Kopf-Hals-Karzinome und wollen heute ein bisschen genauer das Oropharynx-Karzinom beleuchten. Wir haben ja hier seit circa einem Jahr eine S3-Leitlinie zum Oro- und Hypopharynx-Karzinom. Und das hatte mich damals erstaunt, weil ich das ein bisschen wie zwei unterschiedliche Entitäten gesehen hatte. Aber die Kommission hat sich entschieden, das zusammenzufassen. Und wir sind froh, dass wir überhaupt Leitlinien haben, denn ganz lange gab es im Kopf-Hals-Bereich überhaupt keine Leitlinie. Die erste war die für das Mundhöhlenkarzinom und die war gemeinsam, glaube ich, mit den Kollegen der MKG entstanden. Das ist auch eine S3-Leitlinie, die noch aktuell ist. Und dann gibt es noch bei uns die Larynxkarzinom-Leitlinie, auch eine S3-Leitlinie vom Jahr 2019. Und die ist abgelaufen. Das ist oft so, dass sie abgelaufen sind und überarbeitet werden. Die sind immer 5 Jahre gültig.
Ja, Stichwort Leitlinien und S3. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen erläutern.
Das finde ich gut. Ja, ich glaube, das ist so ein generelles Ding. Leitlinien sind super wichtig. Und von uns wird erwartet, dass wir leitliniengerecht arbeiten. Es ist gar nicht so einfach, die alle immer aktuell parat zu haben. Und die sind auch alle unterschiedlich wichtig. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die wir nochmal besprechen sollten im Allgemeinen.
Ja, also die trockene Definition, was ist eine Leitlinie? Müssen wir sagen, eine Leitlinie ist eine systematisch entwickelte Feststellung eigentlich, um die Entscheidung von Klinikern und Patienten über angemessene Gesundheitsversorgung für eben spezifische klinische Umstände zu unterstützen. Und das ist wichtig, das steht schon in der Definition, das ist eine Unterstützung. Das ist quasi nicht das Gesetz, da muss man sich nicht dran halten. Man kann davon abweichen, aber man muss es dann in dem Fall halt auch gut begründen können, warum man davon abweicht.
Und dokumentieren, ne? Immer schön dokumentieren.
Genau, dokumentieren ist immer wichtig. Und du hattest ja gesagt, wir haben S3-Leitlinien mit der SAS-Klassifikation, also diesem Schema der AWMF, also der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft, unterscheiden wir zwischen der Klasse S1, das ist eine Handlungsempfehlung, und das geht dann immer weiter hoch zu S2E, S2K und dann letztlich S3-Leitlinien. Und das S steht quasi hier für die Systematik, die diesem Leitlinienprozess oder dem Entwicklungsprozess der Leitlinie zugrunde gelegt wird. Und jede Klasse hat quasi seine eigene Methode. Und wenn du jetzt eine Leitlinie hast und willst die überarbeiten und in eine höhere S-Klassifikation einbringen, dann musst du eben auch die Methodik berücksichtigen und anpassen.
Ja, also eine S-Leitlinie ist de facto also eine Handlungsempfehlung, die von einer Expertengruppe abgegeben wurde.
Die S1.
Die S1, ja.
Genau.
Man könnte sagen, eminenzbasiert. Und der Grad der Evidenz steigt dann über S2K und S2E bis eben zu diesen S3-Leitlinien. Genau, und wir haben eben hier diesen höchsten Evidenzgrad bei den Kopf-Hals-Karzinomen, was auch sehr wichtig ist.
Genau, und S3 wird ja normalerweise eben vom repräsentativen Gremium nach systematischer Recherche und eben Auswahl und Bewertung der vorhandenen Literatur eben erstellt. Also wirklich der höchste Evidenzgrad.
Vielleicht noch eine ganz kleine persönliche Erfahrung mit Leitlinien. Was manchmal nicht ganz einfach ist, dass gewisse Themenfelder in unterschiedlichen Fachgesellschaften parallel in Leitlinien abgebildet sind. Also keine Ahnung, Mandelentzündung von den Allgemeinmedizinern und von den HNO-Ärzten oder Schwindel, Neurologie und HNO. Und da muss man ein bisschen aufpassen, teilweise auch innerhalb der eigenen Fachgesellschaft, also die Leitlinie Adenoide und Nasenrachenobstruktion, was ja häufig zu Paukenergüssen führt, widerspricht teilweise der Leitlinie Ergüsse im Mittelohr. Also da muss man ein bisschen gucken. Bei diesen Tumorleitlinien, also Kopf-Hals-Karzinom, habe ich diese Widersprüche nicht gesehen, muss ich sagen.
Genau. Die Leitlinie zum Oro- und Hypopharynx-Karzinom umfasst die Themenfelder Diagnostik, Therapie, Prävention und Nachsorge. Und wir hatten es in der letzten Folge schon mal ganz allgemein zur Prävalenz der Kopf-Hals-Karzinome. Und auch für das Oro- und Hypopharynx-Karzinom kann man in Deutschland einen klaren Anstieg sehen. Insbesondere ein ganz klarer Anstieg der HPV-assoziierten Oropharynx-Karzinome. Und den Trend hat man zunächst mal in den USA gesehen. Und wenn man Deutschland mit USA vergleicht, dann ist dieser Anstieg etwas zeitversetzt, aber eben gleichermaßen ausgeprägt. Und wenn man die Zahlen anschaut, gibt es Hinweise, dass der Anstieg bei Frauen sogar in Deutschland höher ist als in den USA. Und ganz speziell bei den Oropharynx-Karzinomen ist der Anstieg von Tonsillen- und Zungengrundkarzinomen sehr, sehr stark.
Ja, da kommen wir nachher, glaube ich, nochmal kurz drauf zu sprechen, ne, warum diese Lokalisationen so speziell sind.
Ja, sollten wir, ja.
Ja, die Hauptrisikofaktoren für Kopf-Hals-Karzinome hatten wir ja schon in der letzten Folge angesprochen oder eigentlich ganz gut besprochen, finde ich. Für das Auftreten eines HPV-16-negativen Oro- und Hypopharynx-Karzinoms sind eben Rauchen und Alkoholabusus die Hauptrisikofaktoren. Das heißt eben, diese beiden Tumorentitäten sind wie eigentlich alle Kopf-Hals-Karzinome überwiegend Noxen getriggert. Für das HPV-assoziierte Kopf-Hals-Karzinom geht man heute davon aus, dass es sich um eine genetisch diverse, vom HPV-negativen Oropharynx-Karzinom unterscheidbare eigene Subgruppe handelt.
Und HPV ist ja beim Oropharynx-Karzinom ein extrem wichtiger Risikofaktor, vor allem bei den stark zunehmenden Tonsillen und zum Grundkarzinom. HPV wird ja zunächst mal populär im Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs. Da gab es ja 2008 für die Entdeckung, dass HPV Gebärmutterhalskrebs verursachen kann, sogar einen Nobelpreis. Und insgesamt sind ja über 200 verschiedene HPV-Typen beschrieben, aber eben nur ein paar der Typen sind für die Tumorentstehung wirklich relevant. Und für das Oropharynx-Karzinom ist im Grunde fast ausschließlich eine Type, nämlich eben HPV-16 relevant. Das ist für 85-90% aller HPV-positiven Oropharynx-Karzinome verantwortlich.
Ja, dieser Nobelpreis ging ja nach Deutschland, nach Heidelberg, ne, Professor Zurhausen. Und lustigerweise hat unser letzter Gast, Professor Zenner, der eigentlich so einer der Päpste der Otologie ist, da schon 1987 eben eine Publikation für die Assoziation beim Oropharynx-Karzinom gemacht. Also eigentlich ganz spannend, dass sich der Kreis der HNO auf diese Weise bei uns schließt. Die HPV-Übertragung erfolgt natürlich vor allem über Kontakt, also Haut- und Schleimhautkontakt. Und man geht davon aus, dass es aktuell vor allem über Sexualverkehr übertragen wird. Und die Anzahl der Sexualpartner, vor allem bei gleichgeschlechtlichem Sex und auch das junge sexuelle Debüt, scheinen halt besonders risikobehaftet zu sein. Aber wieso ist eigentlich HPV vor allem beim Oropharynx-Karzinom so relevant?
Ja, die Krypten der Tonsillen bieten einfach für das Virus eine Prädilektionsstelle für den Eintritt. In den Krypten finden sich eben so netzförmig unterbrochene Epithelschichten, sodass das Virus da leichter an die basalen Epithelzellen kommen kann, die selbst noch proliferieren können. Und zudem besteht in den Krypten der Tonsillen einfach eine hohe membranöse PD-L1-Expression, was auch ein weiterer Faktor ist, der die Infektion der Basalzellen dort begünstigt.
Ja, PD-L1, wichtiger Faktor, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja, jetzt führt ja nicht jede HPV-Infektion gleich zu einem Karzinom.
Das ist richtig. Vor allem aus den Studien zum Gebärmutterhalskrebs wissen wir, dass ca. 90% der Infektionen mit HPV von unserem Immunsystem innerhalb von einem Zeitraum von ca. 2 Jahren komplett eliminiert werden. In 10% der Fälle kommt es gerade bei den Hochrisikotypen zu einer persistierenden Infektion. Und insgesamt ist letztlich 1% circa der Infektionen, die dann zum Karzinom führt.
Das bedeutet ja auch, dass die Tumorentstehung normalerweise mehrere Jahre nach der Infektion erst zustande kommt. Also es gibt ja Studien, die rund 7 Jahre vor der Karzinomdiagnose HPV-DNA oral nachweisen konnten. Und soweit ich weiß, ist es bei HPV-E6 so, dass es teilweise schon über 20 Jahre vor der Karzinomdiagnose nachweisbar war.
Ja, was ein extrem langer Zeitraum ist.
Ja, brutal lang, ne? Ich frage mich nur, wie haben die das gemacht? Andere Frage, aber es ist interessant, wie so eine Studie aufgebaut ist. Also man sieht, in HPV geht auch brutal viel Forschung rein.
Ja.
Schon als ich mich beworben habe, gab es hier so mehrere HPV-Päpste in Deutschland, auch einen hier in der Klinik.
Aber das erleichtert vielleicht auch die Antwort auf die Frage, die manchmal Patienten stellen, wenn die vor einem sitzen oder mit dem Partner vor einem sitzen und der Partner oder der Patient selbst hat ein HPV-positives Oropharynxkarzinom. Und da kommt ja häufig mal die Frage, wie ist das denn jetzt? Bin ich noch ansteckend? Darf ich jetzt noch meinen Partner küssen? Oder quasi küsse ich dem dann auch ein Karzinom hin? Und da kann man ganz klar sagen, also diese Infektion ist vor Jahrzehnten passiert. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Karzinom da ist, sind die Patienten nicht mehr infektiös für HPV. Aber das E6 aus der Studie ist ein gutes Stichwort. Das ist ja schon sehr, sehr speziell. Und vielleicht sollten wir kurz erklären, wie es überhaupt auf dem Boden von so einer Virusinfektion zum Karzinom kommen kann.
Ja, dann erklär doch mal bitte.
Okay, habe ich mir quasi selbst eine gute Vorlage gegeben. Na dann, also, ich versuch's. Nach der Infektion der Zelle liegt das HPV-Genom mir erstmal isoliert vor in der Zelle. Also in der Regel als zirkuläres Episom. Es kann aber, und das ist gerade bei den Fällen, wo diese Infektion persistiert, auch in die Wirts-DNA mit integriert werden. Und letztlich zur Onkogenese dieses Virus tragen insbesondere von dem Virus früh exprimierte Proteine bei. Und diese früh exprimierten Proteine, also early exprimiert, die werden abgekürzt eben in E5, E6 und E7. Das ist eben das, was man schon 20 Jahre vor der eigentlichen Diagnose bei den Patienten nachweisen konnte. Und eben im Virusgenom wird für diese frühen Proteine kodiert und gerade diese Proteine E6 und E7 sind sehr relevant. Das E7 ist ein Onkoprotein und es bindet und destabilisiert das Retinoblastom-Tumorsuppressor-Protein. Und dadurch werden Faktoren freigesetzt, die für die Transkription, die Proliferation und die Zellzyklus-Suppression notwendig sind. Und als Nebenprodukt wird durch diese Interaktion das Protein P16 hochexprimiert. Und P16 ist ja immer was, was man bei der HPV-Infektion hört und sich auch als Surrogatparameter in der Diagnostik zunutze macht. Das heißt, das wird uns sicherlich da auch nochmal begegnen.
Genau, man spricht von P16-Positivität oder Negativität schlussendlich, wenn es um HPV geht, ne?
Ja, genau. Und das E6 führt in den infizierten Zellen zu einer Inaktivierung von P53. P53 ist bekannt wahrscheinlich als Tumorsuppressorgen und eben damit zur Verhinderung der Zellzykluskontrolle und erhöht damit einfach die genetische Instabilität. Jetzt kommt das Problem, wenn das Genom vom Virus in das Wirtsgenom mit eingebaut wird, geht häufig ein Bereich verloren. Und das ist der Bereich für ein wichtiges Regulatorprotein, das E2.
Mhm.
Und eigentlich ist E2 dafür da, E6 und E7 im Zaum zu halten.
Okay, und jetzt ist die Regulation außer Kontrolle und dann kann die Zelle sich unkontrolliert weiterteilen und hat möglicherweise schon längst DNA-Schäden. Und gut, das ist dann halt, wie Karzinome entstehen, Virus getriggert und ja, dann steigt mit jeder Teilung die Chance für weitere Mutationen und die Transformation dann eben in eine Krebszelle. Ja, bei allen Problematischen, was die HPV-Infektion so mit sich bringt, ist das Positive, dass wir ja was tun können. Also wir können haben Präventionsmöglichkeiten, wir können impfen und in retrospektiven Analysen ja, kann man eigentlich davon ausgehen, konnte man halt zeigen, dass HPV-assoziierte Oropharynxkarzinome viel besser auf die bisherigen Therapien ansprechen. Und das betrifft nicht nur eine Disziplin, also nicht nur das Operieren oder das Bestrahlen, sondern eben beides. Und das hat auch eben zu einer Deeskalation geführt, was die Therapie bei diesen P16-positiven Karzinomen angeht. Das heißt, eigentlich ist HPV kein Prädikator, dass man sagt, man hat HPV und zieht jetzt unbedingt eine der beiden Therapien vor, sondern es ist einfach nur vom Ergebnis insgesamt besser. Also HPV-positiv heißt für die Patienten nicht negativ, sondern auch positiv.
Ja, und es ist ja deutlich positiv. Also in der Mehrheit der Studien liegt so das Gesamtüberleben nach 5 Jahren. Das ist ja immer so ein Parameter, den man in der Studien, im Studiensetting hat. Also das 5-Jahres-Überleben liegt im Durchschnitt, wenn du ein HPV-positives Karzinom hast, bei 80%. Und bei HPV-negativen Karzinomen ist er bei ungefähr 30-35%, also wirklich ein deutlicher Unterschied.
Ja, und zum Beispiel ist es so, dass man auch dann kleine Karzinome, wenn man die nur bestrahlt, teilweise reicht einfach nur eine reine Bestrahlung, wo man früher einfach eine Chemo noch mitgegeben hat oder man kann sich die Adjuvanz sparen. Also nicht nur, dass die Prognose besser wird, sondern die Prognose wird besser und man muss weniger invasiv therapieren. Und das ist natürlich schon, also wenn man bei solch vielen Tumorerkrankungen solche Marker hätte, wäre ein großer Vorteil.
Das ist richtig, ja. Aber gut, selbst bei der besseren Prognose und wenn wir nicht so aggressiv behandeln müssen, ist natürlich eine Prävention durch das Impfen viel, viel mehr wert. Und ist ja auch so, dass die Impfung nach den Faktenblättern der STIKO und nach den aktuellen Impfempfehlungen des Robert-Koch-Instituts sogar für beide Geschlechter empfohlen wird.
Genau. In Tübingen manchmal schwierig zu vermitteln, aber idealerweise vor dem ersten Sexualkontakt. Also Eltern müssen dafür die Kinder schon mitentscheiden, im Alter so zwischen 9 und 14 Jahren. Und dann reichen auch nur 2 Impfungen im Abstand von knapp einem halben Jahr. Später braucht man dann 3 Dosen. Und ja, das ist vielleicht auch das, was man dann den Eltern empfiehlt. Ich weiß gar nicht, ob es in der Leitlinie abgebildet ist, habe ich nicht gesehen. Man empfiehlt dann halt nicht unbedingt, den Partner nicht zu küssen, sondern man sollte eben die Kinder impfen. Ne? Vielleicht das als Anlass nehmen, weil wir da in Deutschland noch nicht so gut sind wie in skandinavischen Ländern. Die haben ja, ich weiß gar nicht, Schweden oder Norwegen hat das ja irgendwie als mehr oder weniger fast verpflichtend eingeführt. Ne?
Ja, und es gibt auch immer, also Impfgegner ist vielleicht stark ausgedrückt. Es gibt ja auch wieder Stimmen, die sagen, naja, wenn alle Frauen geimpft sind und die werden ja schon länger geimpft wegen Gebärmutterhalskrebs, dann müsste man ja die Männer nicht impfen, weil ja dann eine Herdenimmunität besteht. Aber damit verliert man natürlich alle Männer, die mit Frauen Kontakt haben, die vielleicht nicht aus den Ländern kommen, wo geimpft wird, oder die gleichgeschlechtlich irgendwie Kontakt haben. Insofern macht das durchaus Sinn, beide Geschlechter zu impfen.
Absolut. Gut, werden wir wieder konkreter. Das war ja schon sehr in die Tiefe gehend. Und springen nochmal zurück in den Klinikalltag.
Gerne. Nehmen wir an, wir sitzen vor einem Patienten mit einem Oropharynxkarzinom. Und wir wollen wissen, was der Grund war, warum er zum Arzt gegangen ist. Und das hatten wir ja schon letzte Folge erwähnt. Die Symptome sind relativ breit und unspezifisch. Das kann eine Blutbeimengung im Speichel sein. Das kann einfach ein persistierendes Fremdkörpergefühl sein. Ein komisches Gefühl beim Schlucken oder Schluckschmerzen. Ausstrahlen ins Ohr. Mhm. Schwierigkeiten beim Sprechen, beim Atmen. Eine Schwellung am Hals. Also ganz breites Feld, was der Patienten an Symptomen mitbringen können.
Genau. Und das Prozedere, also Staging mit Bildgebung und Panendoskopie, hatten wir ja auch schon beim letzten Mal besprochen, was da wichtig ist. Die Bildgebung ist hier super wichtig, da bei ca. 40% der Patienten bereits zum Zeitpunkt der Diagnosestellung trotz unauffälligem klinischem Halsbefund wir Metastasen finden. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass halt die Tonsillen einen direkten Anschluss ans lymphatische System haben und die metastasieren dann unglaublich schnell. Ne? Anders als das Larynxkarzinom hatten wir ja gesagt, gute Prognose, weil man sofort die Heiserkeit hört, ist natürlich nur die Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte der Geschichte ist, dass halt gerade die Stimmlippen einen brutal schlechten Lymphabfluss haben und deswegen auch nicht gut metastasieren.
Genau, und du hast ja schon gesagt, Staging mit Bildgebung im Panendo. Was ein Panendo ist, hatten wir erklärt. Wichtig vielleicht nochmal zu erwähnen, im Rahmen der Panendo ist es wichtig, dass man Proben nimmt aus dem Randbereich des Tumors, also nicht nur ganz zentral, sondern auch im Randbereich, aber auch, wenn möglich, eben zentral aus dem Tumorgrund.
Genau, und am Ende müssen wir das Ganze einklassifizieren. Am Ende vom Staging und da gibt es dann eben die TNM-Klassifikation, also T für Tumorgröße, dann N bezieht sich auf die Art der befallenen Lymphknoten und M eben auf Fernmetastasen. Und genau, damit können wir jetzt dann ein Stadium einteilen und interessanterweise ist HPV ja auch eben entscheidend, ne, über das Tumorstadium, also HPV-positive Patienten werden da einfach sehr niedriger einklassifiziert als HPV-Negative.
Genau, und dazu ist halt auch wichtig, den HPV-Status zu kennen, weshalb wir immer in der Pathologie auch ankreuzen oder bitte draufschreiben, dass eine P16-Immunhisto gemacht wird.
Tatsächlich machen die das interessanterweise, wenn da steht Oropharynxkarzinom, Fragezeichen, läuft es bei uns in der Pathologie automatisch. Aber ich kann mir vorstellen, das ist in vielen Kliniken nicht so ist. Die sind hier halt von uns schon gedrillt.
Wenn wir gerade über die Patho sprechen, können wir natürlich auch über den PD-L1-Status sprechen. Das ist die Leitlinie ja so, dass sie sagt, es ist sinnvoll im Rahmen der Primärdiagnostik die Bestimmung von der PD-L1-Positivität durchzuführen. Aber letztlich nach aktueller Zulassung kann lediglich im Rahmen der Diagnostik von Rezidiven oder von Fernmetastasen diese Bestimmung als obligat empfohlen werden. Also es ist ein Sollte, aber kein Muss.
Mhm. Ja, man kann es auch, also man kann es im Nachhinein ja teilweise machen, wird ja auch bei uns manchmal angefordert, dass man es nachträglich noch macht, also später, aber klar, also man sollte eben dann auch über vielleicht ein mögliches Therapieversagen vornherein schon nachdenken.
Genau, vielleicht müssen wir da auch nochmal kurz ausholen. Das hatten wir, glaube ich, so noch gar nicht erwähnt. Was wir da gesagt hatten, ist HPV reguliert E6, E7 und aber auch durch andere Signalwege die Expression von PD-L1 hoch. Und das hat den Sinn, dass HPV-infizierte Zellen an den PD-1-Rezeptor auf T-Zellen andocken können und dadurch die Aktivität der T-Zellen und damit auch die T-Zell-vermittelte Immunantwort verringern können. Und das ist auch ein Mechanismus von dem Virus, eben in der Zelle zu bleiben und nicht vom Immunsystem ausgerottet zu werden.
Gut, und hier setzt dann die Therapie von diesen Checkpoint-Inhibitoren an, also Anti-PD-1, PD-L1. Sollen wir hier Namen nennen? Pembrolizumab zum Beispiel. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass die jetzt im Prinzip gerade die Rezidivtherapie revolutioniert haben. Nicht nur im Kopf-Hals-Bereich.
Genau, ja. Und die Idee von diesen Checkpoint-Inhibitoren ist ja, dass die Krebszellen im Grunde wieder für die T-Zellen sichtbar werden und der Körper eben erkennt, da ist eine Zelle, die muss man abräumen, sodass eine T-Zell-Antwort gegen HPV-positive Tumorzellen ermöglicht wird. Da auch nochmal vielleicht eine Info für diesen PD-L1-Status. Gibt es im Grunde zwei Scoring-Systeme. Das kann sein, dass man das einmal im Verlauf in der Klinik liest. Das CPS und TPS. Und CPS beschreibt quasi den Anteil der PD-L1-positiven Tumor- und Immunzellen im Verhältnis zu allen Tumorzellen. Und der TPS ist der Anteil nur der Tumorzellen, die PD-L1-positiv sind, durch alle Tumorzellen. Und das ist dann ein Wert, der in Prozent angegeben wird.
Ja, das ist schon alles ein bisschen elaborierter geworden in den letzten Jahren, muss man sagen. Und das ist auch gut so. In der chirurgischen Therapie hat es natürlich auch Änderungen gegeben, aber die sind weniger radikal, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir eigentlich einen sehr tiefgreifenden Überblick schon über die Erkrankung des Patienten bekommen und jetzt können wir mal Richtung Therapie denken. Da hatten wir ja schon gesagt, dass sich die Therapiestrategien zwischen dem P16-positiven und dem P16-negativen Karzinom nicht unterscheiden, auch wenn die P16-positiven Karzinome eine viel bessere Prognose haben. Wir als schneidendes Fach wollen natürlich gerne operieren. Das übergeordnete Ziel der onkologischen Chirurgie ist dabei immer, dass der Krebs komplett entfernt wird. Wir sprechen von einer R0-Resektion und dass wir dann schlussendlich auch histopathologisch tumorfreie Ränder haben. Das heißt natürlich auch, dass wir nur dann operieren sollten, wenn wir glauben vorher, dass wir dieses Ziel erreichen können. Teilweise begibt man sich bei so einer OP ja in so eine Einbahnstraße, also man operiert und man kann das dann nicht mehr zurücknehmen. Wenn man irgendwo einen zu großen Defekt produziert hat, dann muss man auch in der Lage sein, mit dem umzugehen. Da kann man nicht jemand anderen anrufen und sagen, okay, mach mal.
Ja, und wenn wir operieren, ist ja schon so, dass wir durchaus funktionseinschränkende Therapien haben. Und da ist auch die Empfehlung, dass wenn man einen lokorregionär fortgeschrittenen Tumor hat und man wirklich plant, eine funktionseinschränkende Therapiemaßnahme wie eben eine große OP, die wir durchführen könnten, zu machen, soll man ganz sicher ausschließen, am besten durch ein PET-CT, dass wirklich keine Fernmetastasen vorliegen, bevor man jetzt dem Patienten da diese große OP antut. Und gerade im Oropharynx-Bereich sind wir ja, wenn wir operieren, um eben diesen R0-Status zu haben, sprich einen guten Abstand ins Gesunde, kommt es ja durchaus vor, dass wir in angrenzende Strukturen in der Mundhöhle oder im Laryngopharynx mit reinschneiden müssen und das mit resizieren müssen, wie zum Beispiel Zungengrund oder irgendwie vordere Zunge, Teile vom Unterkiefer, Teile vom Kehlkopf bis runter zum Ösophagus-Eingang, wenn wir ein Hypopharynx-Karzinom haben, um dann wirklich einen sauberen Absetzungsrand zu haben. Und gefordert ist ja, dass wir vom Tumor bis zum tumorfreien Gewebeabsetzungsrand 5 mm im Sicherheitsabstand haben.
Ja, das ist dann auch manchmal anatomisch gar nicht so einfach, weil das eben nicht so ein glatter Röhre ist, der Pharynx, wie man sich das vorstellt, sondern das hat so Sicken und Kurven, gerade im Übergang zum Zungengrund, die Glossotonsillarfurche und dann auch noch die ariepiglottische Falte, das ist manchmal gar nicht so einfach, auch was die Einstellbarkeit angeht. Da ist ja jeder Patient anders. Jetzt bei so kleineren Karzinomen, T1 und T2 Tumoren im Oropharynx, da sollten wir eigentlich bis auf begründete Ausnahmen immer ein primär chirurgisches Vorgehen anstreben. Das heißt, es wird dann transoral gemacht in der Regel. Das heißt, man geht durch den Mund durch, kann das mit dem Laser entfernen, man kann das mit der monopolaren, also Hochfrequenzchirurgie machen und mittlerweile eben auch mit TORS, also transorale Roboterchirurgie, die jetzt doch ziemlich auf dem Vormarsch ist. meistens mit Da Vinci-Verfahren. Wenn es jetzt größere Defekte gibt, gerade wenn die Gefäße freiliegen, dann brauchen wir schon häufig Transplantate. Da das Arbeitspferd ist bei uns sicherlich der Radialislappen, wo eben vom Unterarm ein Hauttransplantat mit der Arteria radialis und der Vene entnommen wird, die dann zervikal eben im Rahmen der Neck-Dissection direkt an ein Gefäß angeschlossen werden kann. Und ja, tatsächlich ist es so, man sollte, wenn man operiert, in der Regel alle Probleme managen können. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Lappen brauchen, dann sollten wir auch in der Lage sein, ihn selbst zu heben, und das machen wir dann auch. Und es ist immer ungut, wenn man die Probleme von anderen dann lösen muss. Also wenn man Chirurg ist, hasst man das wie die Pest. Manchmal geht es nicht anders, das ist gut an so einer großen Klinik, aber deswegen machen wir eben diese Lappen auch selber hier.
Genau, und wie du sagst, ne, Lappen einmal um Gefäße abzudecken, aber auch um den Funktionserhalt zu garantieren. Denn wenn wir nur was wegschneiden würden, haben wir natürlich gerade im oropharyngischen Bereich, wo wir dann Schluckprobleme kriegen, wo das normale Schlucken vielleicht nicht mehr so funktioniert, wo Sprechen nicht mehr so funktioniert. Und da brauchen wir einfach Gewebe und Volumen, um da die normale Funktion erhalten zu können.
Genau, ich habe heute ich kann ein Beispiel mal nennen. Ein ganz interessanter Fall, Patient-Tumor-Konferenz nach Besprechung. Habe ich nicht gestern besprochen, sondern war von letzter Woche. Patient ist Musiker, spielt Instrumente mit den Händen und singt. Hat ein kleines Karzinom am Gaumenbogen und an der Uvula. Wenn man das operiert, kriegt er wahrscheinlich möglicherweise eben einen Reflux in den Nasopharynx. Also die Patienten verschlucken sich dann und kriegen unter Umständen ein offenes Nieseln. Wenn man den mit einem Lappen versorgt, das wäre sozusagen das adäquate Vorgehen. Das war auch das, was der indizierende Arzt vorgeschlagen hatte. Dann ändert sich der Resonanzraum komplett und dann ist es schwierig mit Singen wahrscheinlich. Genau, das sind so Fälle, wo man eben sagen muss, da ist möglicherweise die Operation nicht das ideale Verfahren. Aber genau, deswegen sind wir froh, dass wir eben relativ äquivalente Verfahren zur Verfügung haben. Man kann nicht unbedingt sagen, dass die Chirurgie der Strahlentherapie immer überlegen ist. Selbst als HNO-Arzt müssen wir das ja auch mit dem Patienten so besprechen.
Absolut. Und aus dem Grund ist es auch wichtig, die Patienten interdisziplinär im Tumorboard zu besprechen. Und das passiert einmal eben, bevor die Therapie eingeleitet wird. Und aber auch, wenn wir schon operiert haben, also postoperativ, werden ja unsere Patienten nochmal im Tumorboard vorgestellt, besprochen, um einfach die optimale Therapie auszuloten. Und da muss man sich natürlich anschauen, wie sind die Resektionsränder, wie ist die Lymphknotenpathologie ganz konkret, wie haben wir Resektionsränder größer 5 mm oder sind wir irgendwie zwischen 2 und 5, also Close Margin, wie sehen die Lymphknoten aus, haben wir da ein extrakapsuläres Wachstum, müssen wir da einfach über eine Adjuvanz sprechen oder nachdenken.
Ja, genau. Also das sind so ein paar Faktoren. Also ich meine, Stichwort nochmal extrakapsuläres Wachstum. Vielleicht, was das bedeutet, wenn die halt, wenn die einen Tumordurchbruch haben, also wenn der Lymphknoten, Metastase, Wachstum über die Kapsel vom Lymphknoten hinweg ist, ist es prognostisch immer ungünstiger. Und alle diese Faktoren könnten wir auch als HNO oder nur Radioonkologie beachten, aber auch wenn das ein sehr großer Zeitaufwand ist, nehmen wir uns die Zeit und besprechen das nochmal gemeinsam, weil einfach wir wissen, dass die Ergebnisse bei den Patienten besser sind. Also bürokratischer Aufwand, der sich mal auch für den Patienten wirklich lohnt.
Und es ist ja auch wirklich sehr, sehr speziell, und das kann man nicht einfach mal so im Durchgangsverkehr innerhalb von 5 Minuten angucken. Man muss ja jeden Patienten wirklich anschauen, das T-Stadium. Es gibt ja ganz kleine Karzinome T1, T2 im Oropharynx, die vielleicht nur einen befallenen Lymphknoten haben, der insgesamt unter 3 cm ist. Und dann kannst du halt bei bestimmten Voraussetzungen, wenn die alle erfüllt sind, kannst du vielleicht auf eine Adjuvanz verzichten. Und das ist einfach was, da muss sich ein Expertenteam drüber verständigen. Da muss Zeit da sein, um das aufzuarbeiten. Und das kann man nicht in einer normalen Sprechstunde einfach nebenher so abfrühstücken.
Ja, und auch aus Selbstschutz. Ich meine, man hat dann etwas breitere Schultern, ne? Man hat es ja gemeinsam besprochen. man möglicherweise trifft so eine Entscheidung und dann kommt, wir müssen als Ärzte ja auch immer an uns denken, ne? Man hat das einfach dann mit anderen Kollegen besprochen, das ist eine gemeinsame Entscheidung, ist auch so ein Aspekt, den man vielleicht nicht ganz ausblenden sollte.
Das ist richtig.
Okay, also dann vielleicht nochmal jetzt für die größeren Stadien. Wir hatten jetzt immer ja so T1, T2 besprochen. Patienten ab Stadium 3 sollten eigentlich immer primär chirurgisch therapiert, gefolgt von einer adjuvanten Radiochemotherapie behandelt werden.
Genau, also Stadium 3 sollte chirurgisch therapiert werden, wenn, wie du schon richtig gesagt hattest, wir davon ausgehen, dass wir eine A0-Resektion hinkriegen und das funktionelle Ergebnis gut wird. Ansonsten muss man halt gucken, dass die primär radiochemotherapiert werden.
Ja, genau. Und wie gesagt, es gibt keine guten Metadaten, die sagen, dass die primäre Radiochemotherapie schlechter ist. Das ist ein bisschen manchmal ein Problem, auch in der Beratung. Deswegen haben wir ja diese Leitlinien. Also sind beides gute Verfahren. Trotzdem favorisieren wir eben die Kombination von der Operation und möglicherweise der Adjuvanz, wenn es vertretbar ist vom Tumor, wenn der Patient das auch mitmacht, wenn er keinen katastrophalen Gefäßschaden hat. Da fließen noch viele Entscheidungsprozesse rein und der Patient muss sich natürlich auch zu so einer fast schon mutilierenden Operation auch committen. Ne? Da muss er auch mitmachen. Also wenn man die da rein überreden muss, bin ich auch zurückhaltend, weil der Patient liegt bei einem Lappen ja auch 2 Wochen hier in der Klinik, der hat hier eine Schiene am Arm, in der Extension, damit quasi die Sehnen an der Hand keinen Schäden kriegen und das alles einheilt. Der kriegt eine Ernährung über eine Magensonde. Also es sind natürlich, da ist so ein Prozess auch dahinter, wo der Patient auch sagen muss, ich trage das mit und mache das mit. Wenn es ohnehin eine Bestrahlung im Anschluss notwendig ist und er den 6-wöchigen Prozess der Bestrahlung auch mitmachen muss.
Ja genau, und wir hatten bisher jetzt immer nur von der Tumorresektion gesprochen. Und wenn wir operieren, bekommen die Patienten ja nicht nur die eigentliche Tumorresektion, sondern beim chirurgischen Vorgehen ist auch immer eine elektive bzw. eine kurative Neck Dissection dabei. Und je nach Lokalisation und Größe des Tumors wird die entweder ipsilateral, aber auch eben beidseitig durchgeführt.
Ja, bei der Neck Dissection sprechen wir ja über verschiedene Level am Hals. Also wir haben Level 1 bis 6. Und dann gibt's bei der Neck Dissection entfernen wir ja die Halslymphknoten. Im Endeffekt, ich versuche das dem Patienten so zu erklären, wir haben so eine Art Faszie, sowas wie ein Tischtuch, da liegen die ganzen Lymphknoten drin und wir klappen das Tischtuch zusammen und nehmen alle Lymphknoten raus. Einfach, dass man aus dem Halsbereich den gesamten Lymphabfluss mit den Lymphknoten entfernt und wir haben Erfahrungswerte über die Jahrzehnte bekommen, welcher Tumor in welchem Bereich am ehesten metastasiert. Man muss also nicht für alle Kopf-Hals-Karzinome alle Lymphnodenstationen entfernen. Und dann gibt es natürlich, je nachdem wie ausgeprägt die Größe der Metastasen ist und wo die reingewachsen sind, verschiedene Radikalitätsgrade, nenne ich es mal. Ne? Also modifiziert radikal oder radikale Neck Dissection, wie man sie früher klassisch gemacht hat, da kam eigentlich alles aus dem Hals raus. Die Vena jugularis, da kam der Accessorius raus, da kam der Sternocleidomastoideus raus. Und heutzutage machen wir das wesentlich zurückhaltender, nur wenn die entsprechenden Strukturen tumorinfiltriert sind.
Um das, was du schön dargelegt hast, zu benennen, nur Lymphknoten raus, ist eben die selektive Neck Dissection. Das heißt, wir nehmen die Lymphknotenlevel raus, aber erhalten Vena jugularis, Musculosternocleidomastoideus und den Nervus accessorius.
Und das ist ja die absolute Mehrzahl der Operationen. Absolut. Selektiv, ne?
Und wir sollten heute von einer selektiven, von einer modifiziert radikalen oder von einer radikalen Neck Dissection sprechen. Früher gab es dann noch so funktionelle oder supramyohyoidale Neck Dissections. Das sind so ein bisschen veraltete Ausdrücke, die wir eigentlich so nicht mehr verwenden sollen.
Das höre ich ab und zu mal noch von Imker Gillern, aber vielleicht nur von Alten. Ja, supra, der Omohyoideus war früher die Grenze zwischen Level 3 und 4 und deswegen sprach man eben, weil die viel Mundhöhlenkarzinom gemacht haben, von supra-omohyoidal. Ich glaube, in der HNO war der Begriff gar nicht so verbreitet. Ne? Okay, und jetzt nochmal zur Neck Dissection. müssen wir immer eine Neck Dissection machen? Du sagtest, wir machen eigentlich immer eine Neck Dissection, auch wenn wir CT-morphologisch gar nichts sehen?
Ja, also eine elektive Neck Dissection wird laut den Leitlinien immer empfohlen, zumindest eine Ipsilaterale, da wir von bis zu 20% okkulten Metastasen ausgehen müssen, selbst wenn wir keine Klinik haben und auch im CT keine auffälligen Lymphknoten sehen.
Okay, aber das, noch, um es ganz klarzustellen, bezieht sich nur auf das Oro- und Hypopharynx-Karzinom, nicht auf das Larynx-Karzinom.
Genau.
Genau, ne? Also das ist hier wiederum sehr spezifisch. Okay, vielleicht, jetzt haben wir alles rausgeschnitten und nachbestrahlt. Dann kommen wir zur Nachsorge. Da haben wir ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen.
Genau. Also erste Bildgebung nach einem Vierteljahr.
Mhm.
Und dann diese Abstände, so wie wir es ja in der letzten Folge schon genannt hatten.
Genau, werden über die Jahre immer ein bisschen länger. Wir sehen es hier ein bisschen enger, aber empfohlen ist in den ersten 2 Jahren vierteljährlich, ne?
Okay, Stefan, dann haben wir doch eigentlich eine ganz intensive und echt spannende Unterhaltung gehabt.
Ja.
So kurz vor Ostern.
Ich finde es auch immer ganz gut, nochmal sich selbst abzudaten, ne? Weil das finde ich interessant, weil wir einfach, wie gesagt, an den Karzinomen, auch wenn das nicht unser beider wissenschaftlicher Hauptschwerpunkt ist, klinisch ist es dann doch ein brutal großer Bestandteil. Und also ich fand es interessant, einfach nochmal das Kopf-Hals-Karzinom am Beispiel vom Oropharynx-Karzinom ein bisschen tiefer zu besprechen. Wir haben hier den Stellenwert von HPV nochmal erwähnt, dass HPV für die Entstehung wichtiger Faktor ist, aber wir es eben auch als prognostischen Marker brauchen. Heutzutage bestimmen wir eben nicht nur die Entität Plattenepithelkarzinom und auch HPV-Status, also P16, sondern wir schauen eben auch zum Beispiel nach dem PD-L1-Status, den wir später in der Rezidivsituation brauchen, wenn wir moderne Checkpoint-Inhibitoren verwenden. Die Chirurgie steht für uns immer noch im Vordergrund. Allerdings ist die primäre Radiochemotherapie immer als Alternativtherapie vorzuschlagen. Bei späteren Tumorstadien brauchen wir häufig die Kombination von beiden. Und eine chirurgische Herausforderung ist eben der Funktionserhalt. Patienten, das hatten wir gar nicht so erwähnt, müssen häufig auch triatomiert werden bei größeren Operationen. Aber in der Regel an großen Zentren wie hier läuft das relativ komplikationsarm.
Ja, ich glaube, die wesentlichen Dinge zum Oropharynx-Karzinom haben wir besprochen. Du hast die Zusammenfassung schon übernommen. Vielen Dank dafür. Besser hätte ich das auch nicht zusammenfassen können. Dann kommen wir doch zum Ende. Und dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 13 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. Baby, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils. We'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.